Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und diese Episode markiert die letzte Folge der vierten Staffel, beziehungsweise der Übergang in die fünfte Staffel von System Matters. Insgesamt machen wir das jetzt...
Ich habe meine Tröte nicht da.
Das ist eine Schande.
Ja. Jedenfalls... Das klang jetzt nicht so aufregend. Wie vielte Episode ist es damit?
Es ist die, das müssten irgendwie über 100 mittlerweile sein, weil Rezensionen und so weiter rechnen wir ja auch noch rein.
Die Episode 83 dürfte es werden.
Okay, und also machen wir es feierlicher. Staffelfinale! Yay!
Juhu! Aber der über 100. Upload.
Da sind wir schon irgendwie Anfang des Jahres.
Das haben wir schon vor ein paar Folgen gefeiert.
Jedenfalls 4 Jahre machen wir das Ganze jetzt und... Erstmal vielen Dank, Leute, dass ihr immer noch da seid und das so mitmacht, Monat für Monat oder manchmal auch alle 2 Monate oder 3, je nachdem, wie das so passt. Auch vielen Dank an die Zuhörer bislang. Also wir können uns, glaube ich, nicht beklagen mit den Zuhörerzahlen und auch die Kommentare nehmen ab und an mal wieder zu. Das ist sehr schön. Vielen Dank dafür. Und bevor wir uns mit den Dingen beschäftigen, was wir im Laufe der Woche so gemacht haben oder im Laufe der Monate, kommen wir mal zu den Fragen, die auf Facebook gestellt wurden. Patrick, du bist der Fragenmeister. Was gab es an uns für Fragen?
Ich habe zum einen einige Vorschläge. Man wünscht sich fürs Jubiläum eine nicht systembezogene Folge. Das kann ich schon mal sagen. Da wird es drauf hinauslaufen. Systemunabhängig wäre Sandboxing gewünscht. Ich glaube, das machen wir ein andermal. Und systemabhängig Only War, das kommt auch noch, aber nicht heute. Tut mir leid, aber dafür, Michael Kafka, beantworten wir deine eingereichten Fragen und fangen an mal mit der Frage, in wie vielen Runden trefft ihr euch und wie oft trefft ihr euch zum Rollenspielen? Matthias, fangen wir einfach mal so an.
Ja, das ist auch am schnellsten abgewickelt. Ich spiele gar kein Rollenspiel mehr. Ich bin einfach nur noch so hier. Ich ziehe aus meinem reichen Erfahrungsschatz der ehemaligen Jahre. Ich bin aber noch in mehreren Rollenspielrunden angemeldet. Ich habe nur seit ein paar Monaten schon nicht mehr gespielt. Ich glaube, es sind... Kann man es noch 2 Runden nennen? Ja, ich habe ab und zu eine... Also, naja, ja.
Wir spielen doch alle Runden. In denselben Runden hier, fast. Also.
Ja, deswegen, ich nenne dann mal die Warhammer Second Edition Runde und eine, ich sag mal, variable Runde, in der wir Only War gespielt haben, Cthulhu und so weiter, die etwas größer ist, in der wir alle auch noch drin sind. Das ist dann im Grunde meiner Hauptrunde, auch wenn sie sich auch schon länger nicht mehr getroffen hat.
Diese Hauptrunde habe ich dann auch. Ich habe auch die Warhammer Fantasy Runde. Und es ist sehr schade, dass unsere Hauptrunde sozusagen im Moment etwas einschläft, aber das ist aus mehreren Gründen passiert. Also zum einen ist es unfassbar heiß im Moment, das hat, glaube ich,
jetzt viele ist mal eine Woche heiß, gemacht. Das ist keine Ausrede. Es ergibt sich einfach zeitlich, es ist schwierig.
Genau, es ist zeitlich im Moment sehr schlecht. Die Warhammer Fantasy Runde ist auch ziemlich dahingesiegt mittlerweile, aber auch da hoffen wir, dass wir da irgendwann nochmal zurückkehren, denn das Spiel ist eigentlich sehr schön. Was ich aber regelmäßig noch spiele, ist Pendragon. Das schaffen wir circa einmal im Monat. Ich habe außerdem noch eine andere Runde, in der ich... eigentlich Fate-Spiele, beziehungsweise wir kämpfen da auch mit Termin, das ist so eine monatliche Runde und ich hoffe, dass wir auch da irgendwann dazu kommen, dann tatsächlich Fate zu spielen, das wird dann so eine Langhaar-Geschichte werden und ich spiele noch in einer auch sehr flexiblen, je nachdem, welche Leute Zeit haben, Runde, in der wir alle möglichen Gaslicht-Settings testen. ja, das ist auch ungefähr einmal im Monat. Im Moment kann ich mich also nicht beklagen an der Menge an Runden. Ich spiele mehr als jemals zuvor, aber es ist ja schade, dass ich eben mit meiner Urgruppe nicht mehr spiele. Das ist echt schade.
Ja, bei mir ist es auch Pendragon und diese viktorianische Runde war ich ja auch schon mal dabei. Also das sind die beiden, wo auch hier die Überschneidungen sind. Ansonsten kennt ihr mich ja als DSA-Spieler. Da spielen wir ein bis zweimal im Monat unsere 7 gezeichneten Kampagne. Das ist sozusagen fester Termin. Es gibt daneben noch andere Kampagnen bei DSA oder Sundered Skies und irgendwie noch so 2, 3 Cthulhu. Die schweben alle irgendwie so rum. Das sind irgendwie angefangene Kampagnen oder Geschichten, wo man mal gucken muss, wie man die und wann man die weiterspielt und ob überhaupt und sowas. Und die Gruppen, ach so, Größe war gar nicht gefragt, aber gut, unsere DSA-Gruppe besteht aus, also die 7G-Gruppe besteht aus 5 Spielern plus mir.
Die sieben Gezeiten.
Die 7 Gezeichneten.
Ja, genau, die Gezeichneten.
Ja, ja.
Die haben alle.
Er ist gezeichnet.
Ja, ich habe die ersten Episoden, glaube ich, immer mitgenommen und war fest davon Überzeugung, diese DSA-Kampagne heißt die 7 Gezeiten-Kampagne.
Nein, das
ich darf das hier mal.
Sehr gut, danke, Matthias.
Ja, ich wollte das nochmal so rein.
Deine jahrelange Rollenspielerfahrung, die mit dir aus der Dusche.
Ja, ich habe ja nicht jahrelange DSA-Erfahrung gesagt.
Sehr gut. Nächste Frage.
Welches Rollenspiel oder Rollenspielbuch war denn eure größte Enttäuschung und warum? Jetzt mal andersrum, Daniel zuerst.
Okay, ich kann im Grunde sagen, dass viele Bücher, die bei Chaosium für Cthulhu erscheinen, eine ziemliche Enttäuschung sind. Ich muss meine Rezension zu dem Garstlichtband auch revidieren. Der kam eigentlich ziemlich gut weg bei mir, aber je mehr ich ihn gelesen habe, umso schlechter wurde er.
Okay. Sehr schön.
Es ist wirklich eine Schande. Also, das Problem ist ja, wenn man das so liest, ne, wie man so normalerweise Rollenspielbücher liest, das heißt, man liest immer so Abschnitte, dann liest man immer so ein Abenteuer. Aber wenn man sich eben so redaktionsmäßig damit beschäftigen muss und dann sieht, wie dieser Band zusammenkomponiert wurde, dass du dann irgendwo einen Artikel hast zum Thema die britische Regierung und die britische Armee und dann ist dann, das ist dann irgendwie so, ist unter sonstige Themen eingeordnet, dann hast du irgendwie merkwürdige Verweise, Umbruchfehler in den Texten, ganz grauenvoll. Die deutsche Version wird natürlich viel besser werden, um mal ein bisschen Werbung zu machen, aber das ist echt nicht schön und leider ist Chaosium wirklich das. Die Sachen, die da im Moment erscheinen, das sind eigentlich alles Monografien, die, glaube ich, einfach nur ein buntes Cover bekommen und dann werden die als normale Cthulhu-Bücher verkauft. Und das ist für Cthulhu echt schade. Naja, das sind so meine schlimmsten Dinge. Matthias, was ist denn deine größte Enttäuschung?
Meine größte Enttäuschung, Warhammer 3. Edition. Patrick, bitte.
Was? Das war's? So schnell? Keine Begründung?
Ich will das lieber nicht erläutern. Nein, okay. Das Schlimme ist, es ist so ein Sammelsurium. Ich kann auch nicht alles dem System an sich vorwerfen, auch wenn ich da auch viele Schwierigkeiten hatte. Das Problem ist, ich habe 80 Euro für diese fabelhafte Grundbox mit vielen Würfeln, vielen kleinen Karten und so weiter und viel Material bezahlt. Ich habe noch... Lacht der Daniel schon im Hintergrund?
Nein, ich lache noch nicht. Gleich.
Ich habe auch einige Extra-Sets dafür gekauft. Unter anderem ein sehr interessantes Abenteuer über eine Hexenverfolgung. Und wir haben das noch nicht einmal gespielt. Das ist grundsätzlich dem Setting oder dem Werk nicht anzulasten. Gleichzeitig aber finde ich es, ich finde es deswegen so enttäuschend, weil ich gleichzeitig so viele Hoffnungen da reingesteckt habe. Ich fand das Würfelsystem so großartig und dennoch bin ich von dem Mühsal, den man als Spielleiter investieren muss, so abgeschreckt, dass ich dieses Produkt, für das ich so viel Geld ausgegeben habe, noch nicht einmal gespielt habe und mir auch nicht zutraue und nicht die Mühe investieren will, um das zu leiten. Und jemand anders möchte irgendwie diese Aufgabe auch nicht benutzen. Und dann kam noch die Sache mit dem Monsterbuch hin und her, das so merkwürdig geschrieben wurde oder bei dem das Layout so tragischerweise verhunzt wurde. Ja. Kommentare dazu?
Ich denke, die Söhne Sigmas werden sich in unseren Kommentaren äußern.
Dann wär's gesteinigt werden wahrscheinlich.
Ja, es ist sehr schade. Also ich meine, ich hab's ja einmal kurz gespielt auf der FeenCon im letzten Jahr. Das funktioniert, aber ja, es ist sehr viel Kram drumrum.
Die Monsterkarten! Ja, ich hasse diese Monsterkarten. Star Wars ist die Monsterkarten los. Da bin ich mal gespannt drauf. Kostet auch wieder 80 Euro.
Du kannst dich gleich über Star Wars aufregen. Patrick, was ist deine größte Enttäuschung?
Ja, es ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen, da jetzt eine Antwort zu finden.
Weil du so nicht, viele Enttäuschungen hast?
Ja, vielleicht bin ich auch, nein, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mich auch nicht so schnell enttäuschen, keine Ahnung. Aber was ich schon ein bisschen traurig fand, war, ohne es jetzt zu Ende gelesen zu haben, die also bei DSA, die Fortsetzung von Eigenen Gnaden, weil sie für mich so einen Bruch einfach reingebracht. Da gab es auch schon viel Kritik dran. Wer wissen will, also wer sich nicht spoilern lassen will, hält jetzt mal ein paar Sekunden die Ohren zu. Es ist nämlich so, dass im ersten Teil baut man da sein Dorf auf und erlebt da irgendwie seine Geschichten. Es ist ein sehr freies und eigentlich auch sehr gelobtes Setting, und am Anfang vom zweiten Band wird es zerstört. So. Und ich finde, irgendwie verliert damit das ganze erste Band so seine Bedeutung. Und darum habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Enttäuschung ansehen will, weil ich genug anderes zu spielen habe. Also ich bin nicht darauf angewiesen, sozusagen das zu spielen, und habe mich da jetzt auch nicht irrsinnig drauf gefreut. Aber als ich gehört habe, da kommt eine Fortsetzung, war es schon so, dass ich gesagt habe, ja, dann kannst du auch von eigenen Gnaden mal spielen, und dann kommt da noch was zu und dann hörst du sowas, und dann war es die Sache eigentlich gelaufen. Ich habe auch den Einstieg mir dann mal angeguckt und gemerkt, so richtig drumherum kommst du da auch nicht. Also da jetzt viel drumherum zu wickeln, klappt auch nicht.
Das ist bedauerlich. Also fand ich auch. Als ich das gelesen habe, dachte ich auch, da haben die echt eine Chance verpasst. Also.
Aber es gibt durchaus auch Leute, die das sehr positiv gesehen haben oder die das Abenteuer generell sehr gut finden. Ich ziehe mich vielleicht auch zu sehr an der Einstiegsszene auf.
Okay. Nächste Frage.
Genau, was ist denn euer eindrucksvoller Moment im Rollenspiel gewesen?
Ja, dann ich fange mal an. Also ich habe es vor einiger Zeit noch dem Matthias erzählt, dass ich das so toll fand. Das geht jetzt sehr weit zurück, aber ich glaube, es ist unsere zweite Episode oder so gewesen. Oder die dritte, ich weiß es nicht mehr. Da haben wir zu dieser Zeit Abenteuer aus dem Blood Brothers Band gespielt von Chaosium. Und wir hatten eine Gruppe von Mafia-Leuten, die sich gegen die Rumänen durchschlagen mussten. Und ich erklärte, dass man am Anfang in typischen Mafia-Filmen dümmliche Dialoge hat, wo man so ganz obskures Fachwissen reinschmeißt. Und es war so, dass die Gruppe einen Aufzug bestieg, um nach oben zu fahren, zu den Rumänen. Und Patrick sagte, übrigens, wisst ihr eigentlich, dass am Schabbat hier in Israel auch die Fahrstühle stehen bleiben? Und ich dachte, ja, das hätte eins aus einem Scorsese-Film stammen können.
Das also, war großartig.
Das war eine der besten Szenen, die ich so im Rollenspiel hatte, ja.
Ah, sehr schön.
Ist mir immer noch in Erinnerung. Das war echt 1A. Hätte, wie gesagt, Scorsese, Die Sopranos, das hätte Pauli sagen können. Also.
Ja, ich habe das auch mal so interpretiert. Meins geht noch weiter zurück in eine in die Anfänge meiner Rollenspielerfahrung, in die gute alte Zeit des D&D, als wir mit unserer großartigen Abenteuerrunde in ein Kloster kamen. Irgendein Abenteuer da vonstatten lief, und am Ende fragten wir den Abt oder was auch immer, ja, wir müssen jetzt hier eigentlich wieder weg, habt ihr Pferde? Und der Spieler dann sagte, nee, wir haben ja eigentlich nur Schafe. Und es kam zurück, ja, auf den kommen wir nicht weit.
Ja.
Und im Grunde würde ich unsere großartigsten Momente würde ich den zahllosen großartigen Sprüchen widmen, die ich im Laufe meiner Rollenspielkarriere also zu hören bekommen habe. Ich glaube, das ist das, was das Hobby auch für mich so unfassbar einzigartig macht. Also manchmal kommen da Sachen raus. Ich meine, jeder hat seine eigenen Geschichten. Wie viele Blogs gibt es, die genau darauf abziehen, was Leute teilweise für Unsinn oder dumme Sprüche in Rollenspielen bringen? Ja, und ich glaube, jeder hat da seine eigenen, und das ist etwas, was für mich das Hobby so absolut phänomenal macht.
Ja, ich glaube, ich hatte immer einen aus der Spielleitersicht, weil das ist ein Moment, der mir so durch den Kopf ging, nach ein bisschen Überlegen. Und zwar, als wir ein Cthulhu-Abenteuer gespielt haben, die Puppenmacherin aus dem Arkham-Band, und ich bei der Vorbereitung gedacht habe, ja, das ist ganz nett, das nimmst du so zum Einstieg, so eine seichte Geschichte, ist so ganz nett, aber jetzt auch nicht mein Highlight irgendwie war. Und dann fängt man an zu erzählen, beschreibt da irgendwie einen Raum mit ein paar Puppen drin, so ganz belanglos, und dann gucken einen zwei Spielerinnen an und sagen, das hat nichts mit Puppen zu tun, oder? Und in dem Moment in deinem Kopf, die Party geht los, du weißt, das Abenteuer klappt perfekt, weil es natürlich viel mit Puppen zu tun hatte und man genau diesen Nerv getroffen hat. Und das war schon so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe als Spielleiter, manchmal bist du selber davon überrascht, wovon sich Spieler schocken lassen. Und ja, war dann ein sehr schöner Moment bei dem
Ich
Spiel.
meine, jeder hat Angst vor Puppen und Clowns. Ne? Das ist
Tja, völlig richtig. Und vor diesen kleinen Schönheitsköniginnen hier, Toddlers und Tiaras. Also, wenn die mir nachts über die Straße laufen würden, würde ich schreiend davonrennen. Ja, ganz schrecklich.
Sind noch groß unterrepräsentiert in aktuellen
Völlig
Horrorfilmen, muss ich
richtig,
sagen.
ja.
Aber kommt vielleicht auch hin.
So, jetzt würden wir eigentlich zu dem Thema kommen, was haben wir im Laufe der Woche, im Laufe der letzten Monate so gemacht? Und mit einem Blick auf die Uhr erkennen wir, es ist etwas knapp geworden. Denn sonst würde diese Episode 1,5 Stunden gehen und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das heißt, wir werden uns erst beim nächsten Mal damit wieder beschäftigen und müssen das jetzt vertagen. Das ist etwas schade.
Machen wir eine große Episode
Genau, machen wir
draus.
eine große Episode, was wir so im Laufe der Zeit getan haben. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt fehlt natürlich der Punkt, dass Matthias und ich nicht einer Meinung sind. Aber vielleicht ergibt sich das noch im Rest der Episode.
Wir haben 11 Punkte, um das noch zu
Genau,
erreichen.
richtig. So. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr schönen Artikel, den ich im Goblinbau gefunden habe. Ein Blog, der sich zu lesen lohnt, auch wenn man nicht gerade Oldschool-Spieler ist. Und da gab es einen sehr schönen Artikel zum Thema 11 Wege, um ein besserer Rollenspieler zu werden. Und was ich immer sehr nett finde, ist, wenn man den Fokus nicht immer nur auf den Spielleiter richtet, denn das ist ja nur eine Person von all den Leuten, die am Tisch sind. Es ist eine wichtige Person, ohne Frage, aber es ist nur eine Person. Wenn man den Fokus ein bisschen auf die Spieler richtet, kann man auch da wesentlich mehr gewinnen mit ein paar Tipps und ein paar Tricks, um den Rollenspielabend noch etwas interessanter zu gestalten.
Und was ich so interessant finde, er schreibt ja auch, dass er, der Autor, sehr viele Bücher und Artikel zur Verbesserung seines Spielleitens gelesen hat, es aber nicht mal halb so viele Artikel gibt darüber, hey, wie werden eigentlich die Spieler bessere Spieler? Einfach weil man darin die Erwartung nicht sieht. Aber im Grunde, denke ich, hat unser Podcast schon, weil ich erwähne das, glaube ich, sehr häufig, die Verantwortung des Spielers für den Abend. Und er hat versucht, mal einen Leitartikel hier zu beschreiben, der mir übrigens auch sehr gefallen hat. Ich wollte das nur mal kurz einwerfen.
Okay, dann fangen wir doch direkt an mit dem ersten Punkt, nämlich tu was. Und das erinnert mich an die alte Unknown Armies Maxime: Dir ist langweilig, dann tu doch was.
Ja, er schreibt sehr pointiert. Ich kann jedem nur empfehlen, den Artikel dann vielleicht doch nochmal auch nachher zu lesen, auch wenn wir über ihn sprechen. Wenn man sich quasi die ganze Zeit in den Hintergrund gedrückt fühlt, dann muss man sich eigentlich mal überlegen, warum so ein langweiliger Charakter mit dieser Sorte Leute rumläuft, die ganze Zeit Sachen tun. Und ja, mit seinem letzten Schluss dann sei doch aktiv und nicht passiv, ist das vielleicht einer der leichtesten Punkte hier, der irgendwie aber auch selbstverständlich ist. Ne? Ich meine, normalerweise ist das ja auch, ich meine, du hast den Punkt gerade genannt. Es wird ganz schön langweilig, wenn ich selber mich nur zurückdrängen lasse und die anderen Sachen tun lasse oder mich auch nur vom Spielleiter beschallen lassen möchte. Und das ist auch eigentlich nicht die Aufgabe.
Ja, da kann man sich auch eine Geschichte vorlesen lassen, ne? Also man will ja auch vorankommen und ein bisschen drüber nachdenken, was da passiert. Also von daher aktiv werden ist da, glaube ich, echt so eine Grundregel. Der sagt ja auch, selbst wenn du sonst nichts aus diesem Artikel mitnimmst, nimm zumindest das mit. Und ich glaube, das ist wirklich eine goldene Regel. Wenn dir gerade langweilig ist, dann überleg, ob du nicht irgendwas tun kannst, was
Und
passt.
ich finde auch, das ist so simpel und dennoch so wichtig, dass man das auch vielleicht eingefleischte Rollenspieler ist dann, die dann vielleicht mit dem Fokus auf den Hauptplot immer wieder gerne mal vergessen, dass man sowas auch in sowas, das ist immer drin. Das ist, wenn der Spieler da beschreibt, wie ihr gerade euer Frühstück in der Kneipe oder in der Taverne, wo auch immer, durchnimmt, es ist dieses tu was. Sprich doch mal mit dem Wirt, sprich doch mal mit dem, lass dir doch mal beschreiben, welche Gäste sind denn hier, welche Getränke gibt es denn und warum trinkt er ausgerechnet das da drüben? Das sind alles so Sachen, also ich kann das ja immer verstehen, wenn man vielleicht nach dem anstrengenden Arbeitstag dann da sitzt. Aber theoretisch kann man sich immer dieses Mantra vorhalten, ich unterhalte damit nicht nur mal den Rest des Spieltisch, sondern auch ich fordere auch mal wieder ein bisschen den Spielleiter und ja, lass mich mal ein bisschen beschreiben, was um mich herum ist und wer weiß, was dabei so rausspringt. Meistens nämlich ganz interessantes und witziges Rollenspiel.
Manchmal sind das sogar die Szenen, die noch eher hängen bleiben als der Hauptplot. Vollkommen also richtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein DS-Abenteuer, was bei einem Magier-Konvent stattfand, was für unseren Magier sehr interessant war, für die anderen eher weniger. Und dann die Elfen, der Geweihte des Handelsgottes, versucht hat, einer Elfe zu erklären, warum Handel wichtig ist. Eine Szene, die natürlich nicht vorgesehen war, die einfach war, weil die zufällig auf dem Markt war und die sich einfach einen Apfel geschnappt hat. Trotzdem bleibt sowas eher hängen als irgendwie so ein Hauptplot dann unter Umständen.
Und ich finde das so bezeichnend, wenn man sich mal die Extremvarianten vorstellt, sei es jetzt oder eine Kunstausstellung, Cthulhu, was weiß ich, die Leute gehen auf eine Kunstausstellung. Wenn die Leute jetzt quasi in der falschen Mentalität gerade sind, ne, alle anstrengende Arbeitstag, was auch immer, oder schlechte Laune aus dem Büro, nehmen mit, sitzen dann da. Und es ist so schwierig und so frustrierend, wenn man vielleicht die Spieler dann da durchführt, man erklärt, ja, dann siehst du das. So kann theoretisch die Szene innerhalb von Minuten vorbei sein, aber wenn ich natürlich jetzt, aber da ist so viel Möglichkeiten drin, wenn die Charaktere bei jenem mit, ach, ich mach mal das oder ich unterhalte mich mal mit dem hier und ey, wie sind das eigentlich da gesichert und hey, steht der Maler vielleicht hier irgendwo im Raum oder es gibt so viel, ja, im Grunde steckt auch darin auch so ein bisschen die Herausforderung und die Möglichkeit, das Spiel so zu gestalten, immer wieder so auf, also als Spieler immer auf 120% zu fahren und zu überlegen, hey, was kann ich gerade tun? Ich finde das unfassbar wichtig, dass man auch als Spieler, wenn man sich hinsetzt und seinen Bogen da hat, dass man sich nicht zurückfallen lässt in das Passive, ich lasse mir jetzt mal erklären, wie das alles läuft, sondern nach vorne gebeugt und quasi immer suchend nach den Möglichkeiten mit dem Spielleiter und seinen anderen, auch natürlich, ne, auch vielleicht noch wichtiger sogar, mit seinen Kollegen im Raum zu interagieren, sich über das zu unterhalten, was da gerade vonstatten läuft, vielleicht über die, und dann eben auch so über belanglose Sachen, wie Patrick sagte, die am Anfang nur belanglos wirken. Hör mal, hast du mal gesehen, mit was von der Kütte der Typ da drüben rumläuft, oder, also ich würde ja das Bier hier nicht trinken, guck dir das mal an, dann was alles rumschwimmt, und ne, solche Kleinigkeiten ja, immer wieder reinzubringen. Ja, aber wir wollen den Punkt auch nicht überfrachten.
Also, Aber der ist Punkt wichtig, ist einfach, es macht es für den Spielleiter auch einfach, Dinge einzubauen. Ne? Also wenn die Spieler nur passiv sind, dann kann man, wie will man seine Hinweise einbauen, wenn die Spieler einfach nichts tun?
Nee, und du kannst dann nur Hauptplot einbinden. Du kannst die Leute dann nur von einer Hauptszene zur nächsten Hauptszene führen. Wenn die Leute einfach nur da sitzen und dir alles, und dich quasi nur nach den wichtigsten Sachen fragen und nur mit den wichtigsten Leuten interagieren, ja, alles klar, wo finden wir denn den? Und dann, ja, ne, nach dem Motto von Auftraggeber A, zu Punkt B, zu C, schließlich zum Boss und fertig. Und dann kann man sich nachher darüber unterhalten, ob der Plot Sinn gemacht hat oder nicht. Aber im Grunde ist, also Rollenspiel ist doch viel mehr als das, als diese, ich sag mal, Detective-Story von Anfang bis Ende durchzuziehen.
Ja, vor allen Dingen macht das das Abenteuer auf die Gruppe bezogen. Also gerade diese Kleinigkeiten.
Kommen wir zum zweiten Punkt, bevor wir uns jetzt hier am ersten Punkt schon eine halbe Stunde lang unterhalten. Der zweite Punkt...
Ja, ich beug mich übrigens auch gerade nach vorne.
Der, das ist so meine, der zweite Punkt...
Aktiv, nicht passiv.
Ja. Denn er beschreibt etwas Grundsätzliches, nämlich, dass du deinem Charakter auch zeigen musst, den anderen Mitspielern. Denn er existiert eigentlich nur, wenn du über ihn redest. Und das ist der Punkt eben für die Leute, die 30 Seiten Hintergrundtexte schreiben und die schön verwahrt hier vor sich liegen haben, vielleicht dem Spielleiter geben, aber sonst nichts darüber erzählen.
Der Punkt ist toll,
oder? Das ist ein Riesenproblem. Es hilft alles nichts. Man muss aktiv über sich erzählen, sonst gibt es einfach... Ja, sonst fragt niemand nach.
Ja, man muss den anderen Leuten das manchmal in die Nase halten. Hör mal, ich will über, keine Ahnung, meine Eltern sprechen, deren Dorf von Orks niedergebrannt wurde oder was auch immer. Das muss man, das ist dann so sinnlos, wenn man dann da sitzt und ja, und wir kennen es ja alle. Wir haben das alles schon gesehen. Mein Charakter wird traurig am Feuer sitzen. Und dann reagiert keiner darauf und die Wache geht zu Ende. Und es beginnt ein neuer Morgen. Die Nacht verläuft ereignislos. Ja.
Subtilität ist in diesen Situationen unangebracht. Es funktioniert nicht.
Ja.
Man muss es wirklich direkt ansprechen und vielleicht sogar sagen, pass auf, Spielleiter, ich möchte gerne heute mal so eine Szene haben, wo ich eben hier die Beziehung zu meinen Eltern aufarbeiten möchte. Eine kleine Szene würde mir schon reichen.
Man muss sowas dann auch aktiv womöglich vom Spielleiter einfordern. Gerade wenn es jetzt vielleicht Dinge sind, über die man nicht redet. Was weiß ich, irgendeine etwas dunklere Vergangenheit will man vielleicht ja nicht unbedingt den anderen Spielern direkt auf die Nase oder den Charakter, will der Charakter nicht den anderen Charakteren auf der Nase binden, aber dass man sagt, hör mal, ich hätte mal Lust, das so ein bisschen weiterzuentwickeln, lass uns da mal irgendwie einen kleinen Plot zu machen. Aktiv einfordern solche Geschichten, nur dann macht ein Hintergrund ja auch Sinn und das Gleiche ist eben, was Aktionen angeht, wenn man jemanden kennt, dann geht hin und versucht diese Connection, die die Charaktere haben, dann auch zu nutzen. Es bringt nichts zu sagen, ich habe ja auf dem Papier hier das stehen, bringt dir überhaupt nichts, macht deinen Charakter nicht bunter, macht ihn nicht interessanter und der bleibt der 0815-Krieger.
Kurze Notiz hier, wenn ich das so höre vom, das klingt ja, habt ihr jetzt nur so formuliert, vom Spielleiter einfordern, da würde ich sagen, warum nimmt man sich nicht einen aus dem anderen, aus den anderen Spielern und sagt ihm, hör mal, kannst du mich nicht mal beim nächsten Lagerfeuer oder was hier da und da drauf ansprechen,
ja,
was
klar.
auch immer und dann ja, diskutieren stimmt. wir das raus und dann kriegen wir das raus. Dafür muss man nicht immer, ich meine klar, wenn das geht oder wenn du Lust hast, das irgendwie vom Abenteuer oder vom Spielleiter wieder mit zusätzlichen NPCs zu füllen, gerne. Aber vieles ist ja auch dann das, ich meine, weil ihr spielt ja alle Rollen an dem, ne? Ihr wollt ja da miteinander spielen, ihr wollt das ja nicht alle durch den Spielleiter machen. So viele Möglichkeiten ist ja da drin, dass ihr euch in dieser Welt, in eurer Rolle befindet und ihr habt ja die besten Interaktionsmöglichkeiten nicht mit dem Spielleiter über die Welt, sondern mit den Leuten, die da direkt mit euch am Tisch sitzen.
Ja, ich glaube nur, das Problem ist, dass Metagaming zwischen Spielern immer noch ein bisschen seltener vorkommt, als eben zu der personifizierten Meta-Ebene, dem Spielleiter. Aber natürlich ein guter Hinweis, auch mal zu sagen, hör mal, ich will da gleich mal meinen Charakter ein bisschen formen, kannst du mal das dies und jenes einfach mal reinbringen. Sollte man vielleicht einfach mal machen.
Wenn man jetzt seine 30-seitige Hintergrundgeschichte hat, dann muss ich die nicht an einer Lagerfeuersitzung erzählen.
Auf keinen Fall, das macht ja keinen
Spaß. Das sind grundsätzliche Überlegungen,
indirekt
die man hier
am
machen
besten.
Soll.
Ja. Ich werde dieses Lagerfeuer Feuer benutzen, um meinen Kollegen von meinen zahllosen jahrelangen
genau,
Reisen
die ganzen vergessenen Reiche zu erzählen. Hier. Überall war ich und da habe ich das getroffen und da den. Das ist ein Tipp von Robin Laws, das war auf Hannover Spielt, war das, wo man Robin Laws Fragen stellen konnte. Und Robin Laws sagte, macht das, orientiert euch auch einfach an TV-Serien. In TV-Serien erfährst du auch nicht sofort alles über einen Charakter, sondern du erfährst pro Sitzung immer ein bisschen mehr. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann kann man sich abwechseln, dann fängt beispielsweise Matthias zuerst an zu erzählen, warum Tiermenschen seine Familie abgeschlachtet hat und warum er die jetzt hasst. Und dann kommt dann Patrick, der erzählt dann, warum er Orks hasst, die seine Familie abgeschlachtet haben. Und am Ende kann ich dann erzählen, warum ich Goblins hasse, die meine Familie abgeschlachtet haben. Und dann haben wir alle zusammen einen.
Genau. Und der Vierte erzählt dann, warum er seine Familie
abgeschlachtet hat. Genau, richtig. Ja, das ist so eine schöne...
warum er mit seiner Bande durch die...
Genau, richtig. Und ja, das ist eigentlich ganz
schön. Aus Orks trollen und genau.
Okay.
Und denk dran, dem Spielleiter nie Schwäche zeigen.
Bloß nichts übrig lassen, wo er irgendwie anknüpfen kann. Ja. Das ist das Schlimmste.
Ihr seid Abenteurer X, ihr habt keine Familie, ihr habt keine Schwester, keine Frau, kein nix, keine
Die könnten alle entführt werden und dann als Plot missbraucht werden. Nee, bloß das nicht.
Aber da kommen wir vielleicht gleich auch
genau,
noch
wir kommen, einem anderen wir kommen Punkt drauf. Jetzt zum dritten Punkt.
Zum
Versuche als Spieler keine Dinge zu stoppen, keine Ideen zu stoppen.
Glaube ich, eine der schwersten Regeln. Also man kennt diese Szenerie nach dem Motto, der eine ist gerade furchtbar sauer und will dem Typen, der ihm gegenübersteht, eine reindonnern. Und irgendein Spieler kommt dann sehr gerne auf die Idee und sagt, ich stelle mich dazwischen. Also das ist ja noch nicht mal wirklich dieser Wunsch, man will diesen Spieler stoppen, sondern das ist ja auch eine Geschichte innerhalb der Welt. Wird mein Charakter das zulassen? Und das ist eine... Darum finde ich den Punkt schwierig und andererseits ja auch richtig.
Im Grunde ist es ein Punkt aus dem Improvisationstheater. Im Improvisationstheater ist es einfach so, was gesagt wird, ist gesagt. Und du musst darauf aufbauen und du darfst es nicht negieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird auch bei Play Unsafe wird das beschrieben. Das ist schwer, aber Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann sagt, nein, das machst du jetzt nicht. Also das nervt auch einfach den Spieler, der was machen wollte, weil du weißt ja auch nicht, wohin der damit gehen wollte. Du kannst ja seine Gedanken nicht lesen.
Ja, gleichzeitig finde ich den dann das nicht so wichtig vielleicht, weil wenn in dem Moment, wo ich das, ja, ich meine, hier steht dann so ein Beispiel, dass dann eben der Schlag gar nicht erst zustande kam, wobei ich mir aber dann denke, das ist aber dann doch auch passiert. Er hat versucht, ihn zu schlagen und ein anderer Charakter konnte irgendwie die Faust ablenken. Dann ist das dennoch gerade passiert und muss geklärt werden und ist offensichtlich ein Diskurs wert innerhalb dieser Gruppe und in dieser Welt. Das ist etwas, das ich nicht so streng sehe, ehrlich gesagt, weil ich meine, es wäre blödsinnig, wenn er dann eben in einer Laune sagt, ja, ich schlag ihn und dann sagt, ja, nee, Moment, ich halte dich aber auf, ach, okay, ja gut, dann tue ich das doch nicht. Das ist jetzt, nee, das ist das Blödsinn. Nicht, das, aber ja. In dem Moment, wo, ne, da ist ja dennoch was passiert, das ist so, das finde ich ein bisschen, ich meine, vielleicht wären wir da jetzt zu detailreich, weil grundsätzlich gebe ich dem Punkt ja recht, aber gleichzeitig würde ich eben bei diesem Beispiel würde ich jetzt auch eben sagen, ja, aber eigentlich ist doch was passiert. Du hast versucht, ihn zu schlagen. Der andere sieht ja, dass du ihn schlagen wolltest und wurdest nur so kurz aufgehalten. Und damit muss auch umgegangen werden.
Gut, kommen wir zum vierten Punkt. Da geht es darum, dass man seinen Charakter einbringen soll. Und zwar im Sinne von, mein Charakter würde sowas aber nie tun.
Das kennen wir ebenfalls.
Ja, aber ich muss sagen, mit dem Punkt tue ich mich noch schwerer als mit dem davor. Es hängt, also generell geht es darum, eben sich nicht zu verweigern der Geschichte und der Geschichte zu folgen. Aber wenn ich jetzt auch in meine eigene Geschichte zurückdenke, hängt das viel damit an, wie die Gruppe aufgebaut ist. Also ein guter Kleriker in einer eher dunklen bis grau bis dunklen Gruppe, von einer guten Gottheit, was auch immer, das beißt sich nun mal. Und da kann man sich vielleicht überlegen, das klappt vielleicht irgendwann mal, aber der wird am Anfang nicht sofort mit, ach, wir foltern mal einen, da habe ich Spaß dran. Von daher tue ich mich da so ein bisschen schwer, das so ganz pauschal zu sagen. Da gehört nämlich da auch wirklich die Verantwortung meines Erachtens des Spielleiters dazu, dafür zu sorgen, dass es Anknüpfungspunkte gibt.
Oh, das würde ich so nicht unterschreiben, aber da muss ich sagen, ich finde den Punkt total großartig, muss ich sagen. Also mit mir gefällt der, vielleicht ist das schon rübergekommen, mir gefällt der Artikel generell, aber der Schlusssatz, der das so schön zusammenfasst hier, your character is part of the story, this is not your character story, trifft es mich irgendwie auch voll, und wir hatten das auch schon, ja, mein Charakter würde das nicht tun, ich reiß einfach nicht mit, dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, ja, hör mal, vielleicht ist dein Charakter ist einfach für diesen Fall dann blöd designt, der passt hier dann einfach nicht rein. Also da muss man dann vielleicht drüber nachdenken. Und dann wäre für dein Beispiel jetzt, müsste man dann überlegen, hör mal, dieser Kleriker, entweder findest du jetzt, also ja, ich finde, das ist dann eben, ich meine, da kann man sich dann jetzt drüber streiten, aber ich würde sagen, es ist nicht des Spielleiters Aufgabe, dein Charakterkonzept in das Gruppenkonzept und in der Story unbedingt so einzubinden auf 100%. Also gerade wenn sich dein Charakterkonzept so immanent von den anderen unterscheidet, wenn das eben vielleicht eine Gruppe von Bösewichten ist und du spielst den guten Kleriker, ja, dann würde ich schon im Grunde als Spielleiter würde ich dann sagen, ja, offensichtlich haben wir hier eine Bösewichtsgruppe, das war offensichtlich meine Idee. Jetzt bist du in der Verantwortung, aber irgendwie zu klären, warum zum Teufel versucht dein Kleriker vielleicht unter allen Umständen diese Leute, die ihm so viel bedeuten, auf den rechten Weg zu bringen und so weiter. Das wäre dann im Grunde, würde ich schon sagen, deine Aufgabe zu erklären, warum ist dieser Kleriker dabei.
Wir hatten ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen die Folge dazu, Gruppen zu bauen und nicht einfach alles zuzulassen. Von daher sehe ich da durchaus auch die Aufgabe des Spielleiters, entweder zu sagen, hör mal, das wird schwierig, den in die Gruppe reinzukriegen, das macht nicht viel Sinn, und ja, entweder ja, das Vorfeld rauszulassen oder natürlich eine Absprache damit zu führen, hör mal, wie machen wir das, wie kommen wir da mit klar, und dann geht das auch. Worauf ich nur eben hinaus wollte, ist, zu viel Verbiegen macht eben auch einen Charakter kaputt. Wenn du dir vorher deine Geschichte erzählt hast und dann muss plötzlich alles ganz anders laufen, dann wird's schwierig. Aber so dies natürlich, es geht nicht darum zu sagen, ich mache hier überhaupt nicht mit und ich ziehe mich jetzt einfach zurück und
und das hat er hier auch so schön beschrieben, das ist für mich im Grunde auch so die größte Sünde aufgrund seines Charakterkonzepts, ne? Hier der rechtschaffen gute Paladin oder was, der sich dann einfach zurück, nö, wisst ihr was, das mache ich nicht, ich bleib hier in der Taverne, das geht nicht, das kann nicht, ne, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen.
Genau.
Ja. Spielt er entweder den Charakter zu hart oder das Konzept passt nicht in die Gruppe. Ja, also da ist irgendwas. Und wie er im Grunde sagte, ist es eine billige, langweilige Ausrede, ja, das Argument zu bringen, also mein Charakter wird das so nicht
Ja.
machen.
Das Problem ist also, man sollte sich dann überlegen, ob seine Motivationen nicht zu sehr in Stein gemeißelt sind, die man sich mit dem Charakter gegeben hat. Also vielleicht lohnt es sich, seine Motivation zu überdenken. Vielleicht muss man nachdenken, wie man eben sich in diese Charaktergruppe einfügt, weil es eben die Geschichte der von allen ist und nicht nur deines Charakters.
Denk daran, weswegen wir alle hier sind. Sie haben sich alle getroffen, um dann dieses Abenteuer zu spielen mit ihren Helden oder Abenteurern oder Professoren, was auch immer. Keiner ist da gekommen, damit einer mit seinem rechtschaffen guten Paladin dann sich in der Ecke stellt und sagt, ja, nee, ich gehe da aber nicht mit hin. Und dann müssen irgendwie alle klären, ja, wie zum Teufel kriegen wir den Paladin jetzt dahin? Das ist irgendwie, ich meine, das kann auch ein kleines Minispiel werden, da gebe ich jetzt mal zu, so à la, ne, BA beim A-Team, aber im Grunde.
Oh, Hannibal, danke für die Milch.
Ja, worauf ich nur hinaus wollte, ist eben zu sagen, man muss sowas natürlich auch als Spielleiter, kann man nicht einfach erwarten, dass Spieler jede Wendung mitmachen. Sehe ich so und das würde ich auch immer so unterschreiben. Nicht alle Geschichten müssen Spieler Charaktere mitmachen können, sondern natürlich müssen Abenteuer und Plots so designt sein, dass sie in dieses Gruppenkonzept generell hineinpassen. So, und wenn dann der Einzelne anfängt, zickig zu werden, muss man dann gucken, woran liegt das? Hat der einfach keinen Bock gerade? Hat er einen schlechten Tag? Oder ist da irgendeine grundlegende Charaktergeschichte, wo man überlegen muss, kriegt man das irgendwie gedeichselt? Nur, ich meine, ich kann nicht von den Spielern erwarten, eine Woche so zu spielen und nächste Woche so zu spielen, weil ich einen bestimmten Plot vorgesehen habe.
Nein, also ich sag mal, die ganz groben Sachen habe ich jetzt auch ausgenommen, vielleicht auf die du hinaus willst, dass man jetzt sagt, ne, du hast jetzt die Gruppe von guten und rechtschaffen guten Charakteren hier, Paladin oder was auch immer, und sagst du, ja, hier, und du beschwerst dich bei den Spielern darüber, warum sie denn nicht die Aufträge annehmen, hier das Dorf
Genau,
auszurauben und
richtig, zum Beispiel,
die Kirche anzuzünden. So,
ja.
ne? Also es ist
Egal,
jetzt.
wie gut das Ziel gemeint sein kann, irgendwo gibt es Charaktergrenzen. Und das ist natürlich am Anfang, sage ich einfach mal, sind die Spieler ja auch noch etwas freier, was ihre Charakterauslegung angeht, wenn man mit einer Kampagne anfängt. Dann sind ja, da sind ja eigentlich die größten Hürden, weil die Charaktere noch nicht aufeinander eingespielt sind, sich vielleicht noch nicht mal kennen. Da muss man von den Spielern dann ein bisschen mehr Flexibilität erwarten. Und ich glaube, irgendwann muss dann, weiß man ja, wie die Gruppe tickt und dann klappt das, glaube ich, dann auch ganz gut.
Fünfter Punkt. Für alle diejenigen, die die Situation kennen, dass einer der Spieler einen anderen Spielercharakter hier beklaut, gerade wenn die Charaktere gerade nächtigen oder sowas, der sollte jetzt zuhören.
Also die Charaktere
Genau,
beklauen,
ja,
ne?
die,
Nicht die
gut, die
Spieler.
Spieler beklauen,
Ja,
auch eine interessante Situation. Das wäre nochmal ein neuer Punkt.
Punkt 12.
Naja gut, also es geht jedenfalls darum, dass man seinen anderen Spielercharakteren nicht schaden sollte. Und der Klassiker ist eben hier, ja, die Gruppe findet das Schwert plus 1 und dann wird genächtigt und am Ende ist das Schwert plus 1 verschwunden, weil der Dieb in der Runde das Schwert plus 1 gestohlen hat. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann das jemals vorgekommen ist. Also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange her.
Ich sag mal, man startet so ernsthaftig und wenn man dann irgendwann merkt, in der ganzen Gruppe, ja, eigentlich gefällt uns das so nicht, eigentlich würden wir gerne die Story spielen, ohne von sowas genervt zu werden. Und das ist ja genau die Frage daran, wenn die ganze Gruppe dadurch eher genervt wird, jetzt vielleicht bis auf den einen Spieler, dann erfüllt das keinen Zweck. Wenn das aber vielleicht, ich meine, er gibt ja auch hier die Ausnahme, bei einigen
Ja,
Spielsystemen
das
ist das
ist wahr.
vielleicht drin. Oder ich würde auch immer noch sagen, vielleicht ist das für die anderen Spieler in Ordnung und die finden das gut, dass es Spannungen zwischen den Spielern, zwischen den Charakteren wohlgemerkt gibt. Dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber man muss dann die Spieler fragen, hör mal, findet ihr das noch in Ordnung? Ist das noch witzig für euch, wenn der Spieler hier und da mal was auch von ne, also wenn ihr nicht ausgenommen seid? Und ich würde dann sofort sagen, wenn der eine oder andere ein Problem damit hat, dann muss das aufhören. Dann tritt wieder das Abenteuer in den Vordergrund und nicht das Bestehlen
Man
der
will ja
Abenteuer.
miteinander spielen und nicht gegeneinander. Und so hast du ganz schnell eine Situation in der Gruppe, wo ein Gegeneinandergefühl aufkommt, wo man also Angst haben muss vor dem anderen, weil der einem das, was man sich jetzt gerade, wo man man sich gerade darüber freut, im nächsten Moment schon klauen kann oder dass man da niedergemöbelt wird. Und das, man will als Gruppe gemeinsam was erleben und ist generell, also ich weiß auch, dass bei uns Paranoia auch aus dem Grund nicht gut geklappt hatte, weil es eben sehr speziellen Spieltyp erfordert, gegeneinander auch in der Gruppe zu spielen.
Deswegen, ich sehe das ja auch etwas anders. Also ne, für mich muss Rollenspiel keine kooperative Geschichte sein, aber es müssen dann auch alle damit einverstanden sein, dass es so läuft. Dann bringt es nichts, wenn einer dann dabei ist und dann sagt, aber eigentlich finde ich das, ich würde eigentlich gerne hier mit meinen Freunden Abenteuer, Helden dieses Abenteuer hier machen. Eigentlich will ich gar nicht jetzt hier, dass wir uns alle darüber streiten, wer wird jetzt hier der große Drachenjäger oder was auch immer, wer den Titel bekommt und dass man sich gegenseitig die Ausrüstung klaut und so weiter. Das muss, alles schon ein Punkt, das muss abgeklärt werden vorher.
Ich finde, da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen am Anfang Karl Beilein zu haben, also für mich gibt es ja sozusagen die Phase, die Charaktere lernen sich kennen. Da kann es durchaus noch irgendwie auch mal eine Käbelei oder irgendwas geben, weil das irgendwo auch zusammenführen kann oder Leben in die so Szenerie reinbringen kann. Nur irgendwann muss quasi da ein Schlussstrich drunter sein. Und also ist mein persönlicher Spielstil dann wahrscheinlich auch.
Ja, weil ich meine, ich sag das jetzt so, aber gleichzeitig, wenn ich überlege, ne, im schlimmsten Fall hast du einen Spieler, der findet es völlig okay, dass er am Anfang jeder Runde einmal einen Diebstahlwurf macht und dann muss sich jeder 10 Goldmünzen streichen und ja, okay. Er kriegt dann 50 extra. Also das ist dann, ja, das wird mich nur nerven.
Das ist genauso wie mit, was weiß ich, der Belohnung, die du am Ende bekommst und dann kriegt einer da irgendwie einen blöden Schatz und das führt dann auch zu so Wettrennengeschichten, war so mein Eindruck früher, ne? Also inzwischen, aber als man es vielleicht noch ein bisschen jünger gespielt hatte und dann, da sind mehrere Truhen im Raum, dann rennen erstmal alle zur Truhe hin aus der Angst, dass sie was verpassen könnten, anstatt sich da erstmal so umzugucken. Da wird aber gewürfelt. Also,
generell ist es so, als Spieler hat man, der Spieler hat auch genug Dinge, die man verkloppen kann, bestehlen kann, austricksen kann. Also insofern, warum muss ich das mit meiner Gruppe machen? Auf der anderen Seite habe ich auch nichts dagegen, wenn ein gewisser Konflikt in der Gruppe herrscht, wie zum Beispiel bei Only War. Ich fand das eigentlich ganz schön mit dem Truppleiter und dem Kommissar und sowas. Ich mag das. Das ist nett. Das läuft nicht aus dem Ruder bei uns, denke ich. Aber wenn es darum geht, dass Leute hier ihre anderen Mitspieler beklauen in der Welt, dann wird es irgendwie dümmlich.
Ja, das ist noch was anderes, genau.
Vielleicht kann man das auch in Gruppen machen, in denen also es dann Ausnahmen gibt. Ich würde dann, man muss das aber offen auf den Tisch bringen. Man muss dann klar machen, hör mal, welche Spieler passen dann darauf. Ne? Das mit dem Only War wäre dann vielleicht auch, ne? Hatten wir ja dann auch. Der eine sagt dann, ja, eigentlich finde ich das nicht witzig. Dann muss man eben, dann müssen alle Spieler wissen, alles klar, pass auf, lass aus diesem ineinander Hickhack ihn raushalten so ein bisschen. Ne? Der findet das nicht witzig, aber wir beide finden das total cool, uns gegenseitig mit unseren, hey, das ist meine Aufgabe oder Quatsch, das können Sie gar nicht entscheiden, ich bin der Kommissar hier. Ne? Der andere hat da extrem, ich finde das ja auch ganz witzig, aber dann klar, es sind ja alle da, um Spaß zu haben und wenn man dann das sollte ja nicht auf die Kosten des anderen gehen.
Okay, sechster Punkt. Kenne das System, was du spielst. Aber sei kein Regelfuchser, der die ganze Zeit verbessert und sagt...
Das hätte ich nicht übersetzt.
Regelfuchser.
Know the system, don't be a dick about it. Das sagt es schon sehr schön. Ich finde das schön geschrieben.
Ja, das ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung für viele Sachen. Also auch das ist im Laufe der Zeit, kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wann das zum letzten Mal so exzessiv vorgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es da euch also irgendwie anders geht.
Dafür kommen die Leute nicht mehr zu so seltenen
Terminen. Patrick, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus?
Ja, manchmal hat man bei uns auch Regeldiskussionen. Also selten, aber ab und an taucht das auf. Aber es ist so, wie es da steht. Ne? Also Regeldiskussionen hemmen das Spiel in der Regel grundsätzlich. Es bringt Unfrieden rein, weil die eine Seite dann behauptet, der andere, also der in der Regel geht es ja Spieler dagegen Spieler, wird sie ungerecht behandeln. Man hat gleich so einen Moment dann da drin von, der will uns nur übers Ohr hauen und wir werden, also das sorgt für einfach Unfrieden und eine große Unstimmung. Ich weiß, wir hatten irgendwann schon mal Situationen, wo ich eigentlich am liebsten das Buch zugehauen hätte, ne? Weil dann plötzlich Regeln rausgeholt wurden, die nicht auf irgendeinem Konsens basierten. sondern also es gibt eine Regelzusammenfassung, die sozusagen unser Regelkonzept ist, und dann hat man sich irgendwann mal in weitere Regeln eingearbeitet, dann tauchten die plötzlich auch am Spieltisch auf, und als ich dann gesagt habe, die sind nicht Regelkonsens, dann war gleich Diskussion und so weiter. Sowas zerstört sehr schnell einen Spielabend, anstatt einfach zu sagen, wir machen jetzt erstmal und können später, können wir darüber reden. Also das ist ja der Standardvorschlag in dem Moment, wenn ihr länger als ein paar Sekunden darüber reden müsst, dann spielt erstmal weiter und diskutiert danach darüber. Und sehr schön finde ich eben den letzten Satz sozusagen, wo er darstellt, dass es ihm schwerfällt, sich eine Situation vorzustellen oder wo dann eine Regeldiskussion oder irgendjemand, der den Spielleiter dann zur Korrektur von Regeln gebracht hat, wirklich dazu geführt hat, dass man Spaß und Freude dann am Rollenspielabend hatte. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so. Also
von diesem Punkt schwingt aber auch noch was anderes mit, was ich dann doch ab und an bemerke, dass nämlich auch der Spieler sich an der Rollenspielrunde beteiligen kann, indem er sich das System vorher anguckt. Und dass nicht nur eine Person, nämlich der Spielleiter, am Tisch sitzt und das Spiel sozusagen als einziger gelesen hat. Das ist eine schöne Entlastung, wenn du nämlich jemanden hast, der dann genauso gerne das Ding liest und sich auch damit beschäftigt, dass man sich dann eben auch ein bisschen abwechseln kann im Sinne von, hey, ich habe das Kampfsystem zwar gelesen, aber du hast dich jetzt intensiver damit beschäftigt, vielleicht kannst du mir jetzt sagen, wie der Gelegenheitsangriff funktioniert oder sowas.
Ja, und jemand, der das System kennt, ich glaube, das ist hier auch drin, der braucht ja keine Vorschläge, ne? Gerade wenn, ich meine, wir spielen ja dann häufig neue Sachen. Und natürlich ist das dann, wenn nur der Spielleiter sich damit auskennt, dann ist das ja ganz natürlich, dass man dann, ja okay, was macht denn hier Sinn, oder sollte ich jetzt damit schießen, oder sollte ich jetzt die Waffe wechseln oder was auch, ne? Das sind dann, natürlich ist jemand, der das ebenfalls gelesen hat, etwas leichter zu handeln. Theoretisch würde ich sogar so weit gehen und das auf Regelsystem und Setting, ne, das hatten wir ja auch schon. Du bist genauso zur Passivität verdammt ein wenig, wenn du den Hintergrund nicht kennst, als wenn du die Regeln nicht kennst. Ne, bei dem Hintergrund sogar noch mehr, als wenn du die Regeln nicht kennst. Da kannst du wenigstens nachfragen, aber du weißt vielleicht gar nicht, wie Charaktere da handeln. Du kannst nicht handeln, wie Charaktere handeln würden, wenn du nicht weißt, wie sie die in diesem System handeln würden. Das ist jetzt etwas verklausuliert formuliert, ja, aber
richtig, genau. Etwas Initiative zeigen, wenn es darum geht, hey, wir wollen was Neues spielen, hier gibt es Quick-Start-Regeln hier für umsonst, könnt ihr runterladen und schaut doch mal rein, dann wissen wir auch, was wir hier spielen. Okay, der siebte Punkt. Die Geißel des modernen Rollenspielers ist das Smartphone, das ständig piept und blinkt und ständig irgendwelche Dinge von sich gibt und dazu verlockt, kurz mal die E-Mails zu checken oder mal eben zu schauen, was für ein Browserspiel gerade noch abläuft. Und da kann man natürlich mal ganz kurz, während die anderen drei Spieler hier spielen und ein bisschen Rollenspiel machen mit dem Tavernenwirt, kann ich doch mal kurz gucken, welche neuen E-Mails ich gerade bekommen habe. Aufmerksamkeit am Spieltisch ist der siebte Punkt. Nun, ich denke, wenn man zum Spiel kommt, sollte man auch das Spiel spielen. Also
ich muss ja sagen, also ich habe auch nichts dagegen, wenn einer mal kurz irgendwie eine SMS oder was da an den und den schreibt, wenn das jetzt nicht über den ganzen Abend geht. Hier, ich meine, dieser Punkt würde mich jetzt darauf bringen, dass wir es mit einem etwas vielleicht jüngeren Autor zu tun haben. Bei dem jemand, also ich meine, das ist schwerlich für uns jetzt vorzustellen, dass da einer, weil ich meine, er haut hier ein relativ heftiges Beispiel raus, dass dann einer da sitzt und wirklich ein Spiel auf seinem Handy spielt. Das kann ich mir kaum vorstellen bei uns.
Habe ich erlebt. Ich hab letztens als Spieler bei uns die DSA-Runde unterbrochen, weil ich gesagt habe, lass die beiden erstmal ihr Spiel zu Ende spielen. Also, sagen wir, für mich gibt's eine Sache, wo ich sage, okay.
Skandal ist
ja,
das!
Ja, in dem Moment habe ich gesagt, das geht gar nicht. Also für mich, was weiß ich, die Gruppe teilt sich auf und dann guckt mal jemand auf sein Handy und guckt, was los ist, der gerade nicht dran ist. Dann sage ich mir immer noch, okay, eigentlich wäre es netter, wenn du irgendwie mitkriegst, was da läuft, aber mal kurz drauf gucken, macht er gar nichts. Von diesen Sonderfällen, was weiß ich, ein dringender Anruf kann ja auch in unserer etwas älteren Arbeitswelt unter Umständen auch mal vorkommen, je nachdem, wie man arbeitet. Da gibt es überhaupt keinen, auch keine Kritik, aber eben, man ist da, um Rollen zu spielen und nicht um irgendwelche Strategiespiele oder in der Zeit dann auch noch nebenbei spielen zu lassen, weil wieder 3 Stunden rum sind und man einen neuen Auftrag geben muss. Und das ist eben dann nervig und dann auch dieses Argument, aber ich kriege ja alles mit, das greift einfach nicht mehr.
Ich habe letztens eine schöne Anekdote gehört zu dem Thema. Da war es, ich glaube, es war bei Ken and Robin Talk About Stuff. Da ging es darum, dass Smartphones auch durchaus dazu beitragen können, diese Störungen zu minimieren. Denn früher war es so, da hat der eine Typ, ist dann immer aufgestanden, ist zu seinem Desktop-PC gegangen und hat dann kurz die E-Mails gecheckt. Jetzt muss er nur noch das Telefon rausholen und kann kurz gucken. Das fand ich auch sehr
gut. Wir haben eine Zeit lang in einer Kampagne auch das Telefon benutzt für diesen Nachrichten-Zettelchen-Ersatz.
Ja, okay.
Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob ich das noch machen würde, weil es inzwischen manchmal, vielleicht bin ich auch sensibler geworden, keine Ahnung. Aber manchmal nervt es einfach, wenn du als Spielleiter da sitzt und zwei Leute haben ihr Telefon in der Hand und du dich fragst, was machst du denn jetzt eigentlich da gerade und ist das nicht spannend genug, hier dieser Story zu folgen?
Ja.
Und das nervt dann einfach. Und selbst wenn du...
Das ist eine gewisse Respektlosigkeit dem Mann gegenüber oder Frau, die sich da hingesetzt hat und das entworfen hat.
Genau, generell den Mitspielern gegenüber und selbst wenn dann dein eigenes Telefon bimmelt, weil du dann eine Nachricht bekommst, das siehst du in dem Moment ja nicht. Und wenn das immer nur dann wäre, dann wäre es ja auch okay, sozusagen. Ne? Aber es ist eben manchmal, siehst du dann, wie da rumgespielt wird. Und man merkt, ich glaube, ich bin da ein bisschen gefrustet. Ein wenig.
Ich kann das nachvollziehen. Ich möchte das, ich kann es, glaube ich, bei manchen Sachen könnte ich es verschmerzen. Bei Cthulhu würde ich es ungerne sehen. Also das möchte ich einfach nicht. Weil da versucht man möglichst eine gruselige Atmosphäre zu schaffen. Da finde ich alle Störungen lästig. Und das Smartphone verlockt geradezu mit zahllosen Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Außerdem ist es tatsächlich, wie Matthias schon sagte, ist schon eine gewisse Respektlosigkeit, denn wenn ich nicht dran bin, dann kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen und erst wenn ich wieder dran bin, dann...
Oder ich finde das, was gerade, ist im Grunde, das, was gerade passiert, ist langweilig.
Ja. Wenn wir schon bei Zwischenmenschlichen sind, dann kommen wir direkt zum achten Punkt. Darum geht es nämlich, wenn man Spieler in irgendeiner Art und Weise verletzt. Und jetzt reden wir tatsächlich über die Spieler und nicht über die Spielercharaktere. Und das können ja ganz, ganz verschiedene Dinge sein. Das können Themen sein, die angeschnitten werden als Spielleiter. Das können Wortgefechte sein innerhalb einer Spielrunde, die dann eskalieren. Auch das habe ich schon erlebt. Da muss man dann eben sich entschuldigen am besten, ne, wenn man der Verursacher war. Und es ist nur ein Spiel, was man hier spielt.
Es sei denn, es ist eine Convention oder was, und ich sehe die Leute nicht mehr wieder. Dann kann man natürlich voll zu lang, aber...
Ja, okay, das ist natürlich wahr. Dann kannst du dem...
Ja, ich glaube, das ist eigentlich so eine Grundregel im menschlichen Umgang, oder? Also.
Ja, aber manchmal muss man
auch... Ja, ich meine, ich finde interessant hier, nicht über Sex und so weiter, ist so eine ganz simple Geschichte. Einfach überlegen, wie ist so der normale Gesprächsstil und kannst du jemanden vielleicht mit irgendeinem Spruch, den du jetzt da auf den Lippen hast, gewaltig auf den Fuß treten und dann eben überlegen, ob dieser Spruch jetzt irgendwas nach vorne bringt.
Ja, und ich meine, es ist schwierig, wenn's Themen sind, die vielleicht für den einen oder anderen schwierig zu handeln sind, aufgrund von Erfahrungen, Hintergründen, was auch immer, die ich ja als Spieler vielleicht nicht kennen kann. Das ist dann immer, das heißt, man sollte dann vielleicht immer etwas vorsichtig sein, aber das heißt ja nicht, ne? Dann steht hier eben, ob das Sex, Gewalt, was auch immer ist. Ja, das ist für mich auch immer schwierig, weil man muss das vielleicht nicht gleich aussparen. Aber die Frage ist, muss es drin sein? Und spiele ich das vielleicht mit Spielern, wo ich weiß, die können das alle ab? Also man darf das Thema nicht so leicht, nicht darauf reduzieren, piss nicht die anderen Spieler an. Das ist logisch. Aber die Frage ist, darf ich, ne, wenn man eben versucht, als Spieler, wenn man versucht, einen etwas emotionaleren Zugang zu seinem Spiel, seiner Story zu finden, dann ist, ne, Liebe, Sex und Gewalt sind dann eben, können wichtige Momente sein, die in der Story drin sind. Und die Frage ist eben, ist das für jeden gleich gut verkraftbar?
Ja, ist das, vor allen Dingen ist es auch sozusagen angestrebt, das in meiner Freizeit noch zu spielen. Also, keine Ahnung. Jeder hat, denke ich, seine eigenen Tabuthemen. Und jeder hat so ein paar Sachen, die er eben nicht unbedingt in seiner Freizeit noch durcharbeiten muss. Und dann ist es, glaube ich, durchaus verständlich, dass man dann sagt, hör mal, das war jetzt ein bisschen, das ging mir etwas zu weit, ja,
nach
hier.
Nach dem Motto, dass hier Dörfer, die abgeschlachtet werden, okay, aber bitte keine Lustschlösser.
Ja, zum Beispiel. Also ein Beispiel,
das klingt aber.
Ne? Ein anderes Ding, was mir gerade eingefallen ist, ich bin nicht sicher, wie viele Leute es so hier unproblematisch finden, mit irgendwelchen Nazi-Themen zu spielen. Also da wäre ich auch auf Conventions oder sowas, wäre ich da vorsichtig. Gerade wenn es so abseits auch der Stereotype geht oder sowas, weiß ich nicht. Würde ich vorher nachfragen, wenn es um so gewisse Themen geht.
Genau, ja, sicher. Also hier Trennung von, ne, Schwarz und Weiß, wenn irgendwie in den speziellen Jahrzehnten unserer Geschichte spielt, Rassismus, also ne, da fängt ja, der Spaß genau. schon an. Ne?
Da muss man eben gucken, da hat dann, wie gesagt, jeder hat da so sein.
Ja, aber werden wir da mal ganz konkret, wie würdet ihr versuchen, Abenteuer über diese Themen grundsätzlich einfach erstmal zu verneinen oder zu vermeiden, oder würdet ihr vielleicht mit eurer Gruppe darüber reden wollen? Ist das in Ordnung? Können wir sowas spielen?
Ich meine, wir hatten bei der CthulhuCon uns, glaube ich, irgendwann schon mal über Yellow Sign unterhalten. Da spielst du ja im ersten, The Curse of the Yellow Sign heißt es, glaube ich, da spielst du im ersten Abenteuer Nazis. Zwar in einer Kolonie, aber du hast da Sklaven und so weiter. Das musst du den Spielern vorher schon klar machen, dass du da Nazi spielst und dass du da womöglich auch Dinge tust, wo du was schlucken musst, ne? Also, was weiß ich, da spurt einer nicht, dann läuft das so ab. Das ist so eine Kolonialgeschichte, das ist jetzt vielleicht noch, das wird bei Briten vielleicht ähnlich laufen. Es geht jetzt noch nicht mal um die, aber natürlich ist es noch eine Spur härter, weil es Nazis sind, weil du gleich noch eine ganz andere Ordnung da drin hast. Und das ist so eine Sache, wo du dir vorher klar sein musst, kann ich das mit meinen Spielern machen? Lassen die sich darauf ein? Oder sagt irgendeiner, hör mal, das geht überhaupt nicht so zu spielen, ne? Also.
Man muss ja auch bedenken, was passiert, wenn ich als Spieler vielleicht da sitze und mir denke, mein Gott, der Hans da drüben, der hat aber ganz schön viel Spaß an seiner Rolle hier als Nazi-Kolonial. Ja. Ich will das Ganze nicht so ins Lustige ziehen. Es ist ein echtes Problem. Also, ne,
genau, und das sind jetzt natürlich schon sehr spezielle Fälle, aber sowas kann natürlich auch mit, wie weit muss man Sex quasi da reinbringen und berührt man jemanden da unnötig mit, ne, dass man sich da beklommen fühlt. Das muss ja nicht gleich irgendwie persönliche Hintergründe haben, sondern dass man keine Lust hat, da so eine Szene irgendwie sich da auszumalen, wie auch immer. Das sind ja alles so Dinge, wo man drüber reden muss oder wo man dann auch sagen muss, okay, hör mal, machen wir nächstes Mal anders so.
Ich hatte mal einen anderen Beitrag, hatten wir mal im Cthulhu-Blog, da ging es darum, und zwar um ein Altersheim als Setting. Und das war für viele schon ein Ding, was die nicht spielen wollten. Weil ich denke, dass man eben, ja, man ist eben sehr direkt damit ja verbandelt, durch Familienmitglieder zum Beispiel. Und das ging für einige dann zu nah.
Ja, also, ich meine, das wollten die dann Themen nicht haben. Wie ne, Tod und sind dann auch automatisch.
Krankheiten mit, ist ja. auch, tödliche Krankheiten oder sowas, das ist auch. Das sind dann so Dinge, das muss man dann nicht spielen. Richtig, das muss man dann nicht spielen.
Aber es ist schwierig, also, weil man.
Kann ich nachvollziehen.
Die Frage ist ja immer, man begibt sich da automatisch aufs Glatteis, wenn man diese Sachen verwendet. Vielleicht ist man als Spielleiter, denkt man auch, während man es schreibt, ach, das geht noch. Mhm. Und man weiß nicht, ne, vielleicht tritt man damit schon dem einen oder anderen auf die Füße.
Das Lustschloss, das geht schon. Das ist eigentlich eine sehr gute Szene hier.
Ja, aber so, und dann ja, kommt ich meine, das gehört okay, dann auch jetzt zum Spieler vielleicht dazu. Vielleicht danach auch mal einen kleinen Kommentar dazu zu sagen und zu sagen, hör mal, sowas nicht nochmal, so ungefähr, ne?
Andere Szene noch, kurze Anekdote, weil der Punkt ist anscheinend hier gerade sehr interessant. Auch am Spieltisch zwei Spieler, die gespielt haben, und der eine Spieler war immer, sagen wir mal, recht aggressiv von seinem Charakter her, und das war dem anderen Spieler einfach zu viel. Das hat sich dann übertragen auf den Spieltisch, und das war zu viel für den Spieler. Und das passiert. Das kann tatsächlich vorkommen. Und wichtig in dem Fall ist einfach nur, wir sind alle hier, um Spaß zu haben und nicht, um uns gegenseitig irgendwie fertig zu machen oder zu übertrumpfen bei unserer Eloquenz oder was auch immer.
Man muss dann nachher auch die Größe haben, dann darüber, wenn man dann eben vielleicht eher in der Rolle des Aggressors ist, was dann vielleicht bei mir sein kann, da muss man nachher auch schlucken, hör mal, zum Teufel, Matthias, was hast du dir gedacht?
Genau.
Das war zu viel. Dann muss man, alles klar, dann ne, redest du nochmal mit dem, Entschuldigung, da war es nicht so gemeint. Das muss dann kommen. Genauso vielleicht man von den anderen erwarten muss, dann zu sagen, immer, das war zu viel. Du nervst mich damit und das ist wahrscheinlich nicht deine Absicht gewesen. Oder ich habe das Gefühl, es ist sogar deine Absicht. Und nachher kommen so echte Streitigkeiten zustande, die eigentlich von keiner Seite gewollt werden.
Um mal Dirty Harry zu zitieren, ne, ein Mann sollte seine Grenzen kennen. Kommen wir zum neunten Punkt. Das Storytelling wird hier aufgegriffen. Was haben wir denn darunter zu verstehen? Ich dachte, nur der Spielleiter ist hier so ein Storyteller.
Im Grunde führt mich das auf die Diskussion von Punkt 1 zurück, ne? dass die Spieler sich immer auf der Suche sein müssen, nach Gelegenheiten, sich selber einzubringen.
Ja, und es geht ja auch darum, Handlungen, die man tut, auch vernünftig zu beschreiben. Das macht zum einen die Geschichte etwas lebendiger und zum anderen wird auch wirklich mal klarer, was überhaupt passiert. Also man benutzt da so seine 2-3 Worte, um irgendeine Handlung zu beschreiben unter Umständen. Da sehr kurz etwas und was genau da passiert, geht so ein bisschen unter. Und dabei kann man zum einen neue Elemente auch mit so einer Beschreibung oder einer Nachfrage als Spielleiter auch aufgreifen und aufnehmen. Und zum anderen ist eben deutlicher, was überhaupt wirklich passiert ist.
Und wenn du irgendwas machst, monologisiere nicht. Also es ist besser, das in kurzen, knappen Sätzen zusammenzufassen, als endlose Sätze zu bringen, die hier beschreiben und alles in dem kleinsten Detail noch auszuwalzen. Das funktioniert nicht, da hören die Leute überhaupt nicht.
Wir schreiben keinen Lovecraft-Roman, ne? Du brauchst das nicht in einen Abfluss von Adjektiven zu wickeln. Ne? Die Idee ist, dass deine Mitspieler darauf reagieren können.
Ja. Oder dein Spielleiter oder deine Mitspieler, genau. Wir sind ja auf der Spielerseite, ja.
10. Punkt. Diesmal geht es um Fehler. Ein Punkt, der, glaube ich, auch sehr schwierig ist für manche Gruppen. Es geht darum, die Fehler auch anzunehmen, die man macht. Und auch Fehler zuzulassen.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem dabei ist, dass Spieler nicht verlieren wollen oder nicht scheitern wollen oder so. Und darum Fehler eben so sehr negativ oder scheitern oder eben sehr negativ angesehen wird. Dabei zeigt meines Erachtens zum Beispiel eben auch Fate mit diesem Negativsystem und dem Punkt, dem Fate-Punkt, den du bekommst, wenn du Scheiße baust quasi, zeigt ja, dass es eigentlich immer das sehr interessant sein kann, wenn etwas schief geht. Denn es ist ja nicht so, dass nur weil man eine Probe verhaut oder nur weil man vielleicht mal einen falschen Satz sagt, gleich das ganze Abenteuer scheitert, sondern es ergeben sich neue Situationen, aus denen man sich neu herauswuseln muss. Und die bereichern das Ganze eher, als dass sie das wirklich dauerhaft erschweren.
Ich musste gerade an Army of Darkness denken, wo Bruce Campbell dann das Buch nimmt und Klaatu, Errata. Und schon erheben sich die Toten.
Nee, gut. Aber dann hat man eben was zu kämpfen.
Ich finde den.
Da muss man eben mitarbeiten.
Ich finde den Punkt auch etwas schwierig. Gleichzeitig würde ich den mal für mich so uminterpretieren. Was nicht schlimm sein darf, oder vielleicht wird einfach diese Erfahrung nicht geschätzt, wenn man vielleicht dann auch später erzählen kann, hör mal, keine Ahnung, gerade Shadowrun gespielt. Erinnere dich an den Run da, als wir in die Firma eingebrochen sind und wir haben alle Sicherheitssysteme auf uns aufmerksam gemacht, haben den und den verloren und haben dann doch nicht hier die wertvollen Daten bekommen. Das muss doch deswegen kein oder gescheiterter Abend gewesen sein, ganz im Gegenteil. Da ist vielleicht dann, ich meine, ich kenne dann auch die Tendenz dazu, als Spieler nicht anerkennen zu wollen, wenn man sagt, keine Ahnung, du versuchst den Safe zu knacken und du versaust den Wurf. Dann kenne ich das, wenn man dann mit Spielern zu tun hat, die dann, Moment, dann kriegen wir das irgendwie anders hin oder kann ich den Wurf dann nicht nochmal wiederholen oder ich benutze mal eine andere Möglichkeit und man benutzt dann nicht diese Möglichkeit als neuen Anker, dass man sagt, verdammt, wir haben das nicht geschafft, wie kommen wir jetzt hier nur schnell genug wieder raus oder wie gehen wir damit um, dass wir unserem Dealer die und die Information nicht geben konnten, verdammt, jetzt kriegen wir Probleme mit dem, also das wird dann nicht akzeptiert, vielleicht, wenn man es akzeptieren sollte. Hör mal, das war jetzt einfach ein Fehlschlag. Ich meine, vielleicht würde ich das mal so ummünzen.
Gut, kommen wir zum letzten Punkt, dem 11. Punkt. Der ist eigentlich sehr simpel, denn es geht einfach nur darum, spiel das Spiel. Aber auch das kann manchmal sehr schwierig sein. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der ein oder anderen Episode, hatten wir das auch schon mal erwähnt. Wenn es darum geht, dass die Gruppe so geteilt ist in Leuten, die das Spiel spielen wollen und Leute, die einfach ihre Freunde treffen wollen. Und da muss man sich auch eben noch überlegen. Also wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir das Spiel spielen.
Ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht gerade den Punkt auch ein bisschen ummünzt, aber theoretisch ist das...
Oh, tatsächlich?
Ist das ein interessant... Ja, ich meine, er geht hier häufig eher auf den Charakter ein. Ich respektiere die Story, im Grunde ein ähnlicher Punkt, den wir schon mal hatten. Und ne, es geht hier nicht nur um... es geht nicht um deine Hintergrundstory oder warum du genau das jetzt tust. Da drüben hat ein Typ eine Geschichte geschrieben, die wir erleben wollen. Wobei ich deinen Punkt aber auch ganz interessant finde. Wahrscheinlich sogar wichtiger als den Punkt, den er geschrieben hat.
Ja, ich find sein Punkt ist ja so ein bisschen auch eine Zusammenfassung oder eine Quintessenz von allen anderen Punkten vorher.
Ich wollte gerade sagen, diskutieren wir lieber Daniels Punkt, der ist besser. Aber im Grunde wären meine 10 Cent dazu, klar zu machen, ab wann kann man das Spiel beginnen und sind dann alle fertig mit dem, hey, was hast du die Woche so gemacht und hast du schon das Spiel gespielt und keine Ahnung. Also, dass man im Grunde seinen Smalltalk, ja, oder auch, ne, man trifft ja da seine Kumpel, seine Freunde, vielleicht nur trifft man die nur mal hier und da bei dem Rollenspiel, dann gibt's Sachen zu bequatschen. Und dann gehört für mich dazu, aber ja, da wäre ich dann wieder vielleicht einig mit dem Daniel, dass man das zumindest voneinander trennt. Vielleicht nicht den Abend, aber dass man zumindest klar macht, pass auf, ab jetzt spielen wir das Spiel.
Ist ein wichtiger Punkt, also ist so ein Punkt, der auch in dieses Zwischenmenschliche geht, wenn einfach ungeklärte Motivationen vorhanden sind, hier, warum wir zum Spiel kommen und das schadet dann dem Ganzen nur. Aber ich glaube, das hatten wir mal in einer ganz eigenen Folge.
Ja, ich glaube, zum Spieleinstieg hatten wir uns da länger mit beschäftigt.
Aber wichtig ist eben, um dann auch hier den Punkt nochmal aufzugreifen, den der Autor dann fasst, das Spiel ist nicht dein Blog und das ist auch nicht deine persönliche Charaktergeschichte. Ne? Es ist hier ein Spiel, was alle zusammenspielen und das muss man auch respektieren, dass man gemeinsam hier was spielt.
Ja, eben, dass sich nicht alles um Dricht drehen kann, genau. Dass man gemeinsam ja was erleben will und es auch mal interessant sein kann, wenn das ein bisschen anders verläuft. Ja, und ich würde eben noch hinzufügen, wenn irgendwie was dich daran nervt, es ist eben auch ein Spiel, egal was, dann sag es. Oder wenn du was anders haben willst, dann sprich darüber. Feedback können wir, glaube ich, nie oft genug sagen, taucht hier, glaube ich, als Wort nicht auf. Aber wäre eigentlich mein 14. Punkt, 14. ist es gar nicht, 12. ne?
Der 12. Aber wir können gerne den 14.
Feedback. dem Spielleiter vor allem, weil der denkt sich eine Story aus und wenn ihr die Story alle langweilig findet und nur mitmacht, weil ihr ein Freundeskreis seid und weil Rollenspiel irgendwie dazugehört, dann bringt es auch nichts. Gibt dem Spielleiter Feedback, ob die Story euch grundsätzlich gefällt und den anderen Spielern auch, was so das Gruppengefüge angibt. Halte ich für ganz essentiell fürs Rollenspiel.
Zusammengefasst, sei aktiv, sei positiv, ne, sei interessant, tu Dinge, mach was, was gut für das Spiel ist, mach was, was gut für die Story ist. Das führt dann letztendlich zu einem guten Spiel.
Vielleicht vielleicht denkst du irgendwann, mein Gott, die nehmen das hier alle so bierernst. In dem Moment, wo du es vielleicht laut ansprichst, wirst du vielleicht herausfinden, dass du der Einzige bist, der das so sieht. Und entweder passt man sich dann der Gruppe an oder man quatscht vorher mit denen etwas länger oder trifft sich nachher noch oder was auch immer. Aber man ist eben in einem Hobby, ja, wie ich das gerne mal so sage, das auch mit anderen Leuten zu tun hat. Und dann muss man sich eben auch mal hier und da anpassen. Oder wenn es eben nicht passt, eine andere Gruppe finden, die ähnliche Grundvoraussetzungen an das Spiel macht. Ne? Das ist ja völlig okay, wenn man der Meinung ist, pass auf, bei unserem Spiel, dann kann man gerne mal eine Flasche Wein aufmachen und das kann dann etwas länger werden oder da unterbricht man gerne mal, weil einem hier vom letzten Fußballspiel hier noch was erzählen wollte. Wenn man die Gruppe dazu hat, dann ja.
Das waren unsere 11 Punkte zum Thema, wie wird man ein besserer Rollenspieler oder ein paar Hinweise dazu, wie man ein besserer Rollenspieler wird. Und ich denke, mit ungefähr einer Stunde und 20 Minuten haben wir doch eine sehr lange Jubiläumsfolge von System Matters gemacht und starten damit direkt in die 5. Staffel, wo wir dann auf der Zielgeraden zu der 100. Episode sind.
Hoffen wir mal, es war für den einen oder anderen vielleicht noch was Neues dabei. Was sind alle schon perfekte Spieler, glaube ich kaum.
Wahrscheinlich. Es lohnt sich auch, den Artikel zu lesen. Ist wirklich ein schöner Artikel. Ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann.
Bis bald. Macht's gut.